Daniel 7, ein erstaunliches Kapitel für mich. Weiß nicht, wie ihr euch so einschätzt. Habt ihr Durchblick bei dem, was gerade so abgeht in der Weltpolitik, was da so gespielt wird, was die Medien berichten? Wem, was kann man trauen, welche Berichte stimmen, was sind Tatsachen, was sind Meinungen, was ist Fake, was ist Verschwörungstheorie, was ist Verschwörungspraxis, das wäre noch schlimmer. Was wird berichtet, was wird weggelassen, was ist erfunden und worauf läuft das Ganze hinaus, worauf gehen wir eigentlich zu, worauf müssen wir uns einstellen. Ob das jemand wirklich weiß von uns? Daniel war, ich sag mal, eine einmalige Kombination von Mensch. Er war Politiker und Prophet. Und das gab's und gibt's, glaube ich, so nicht nochmal. Das ist einmalig, diese Kombination von Politiker und Prophet. Er wäre nie Staatsmann geworden, ohne Prophet zu sein. Er hatte eine erstaunliche Weisheit und Einsicht, die man nur als göttlich bezeichnen kann. Das hat ihm den Weg geebnet, als Nebukadnezar einen sehr merkwürdigen Traum hatte und damit überhaupt nicht zurechtkam. Und da erinnerte sich jemand an diesen kleinen Hebräer und sagte, der kann dir helfen. Und dieser kleine Hebräer Daniel hat dem Nebukadnezar erstens seinen Traum wiedergesagt, was er geträumt hat, und dann die Deutung gegeben, Daniel 2. Und das hat ihm den Weg geebnet an den Königshof, dass er Politiker geworden ist. Er hätte aber auch nicht dieser Prophet sein können, der er war, ohne Politiker zu sein, der bis zum Ende durchgesehen hat, ohne wirklich eine Ahnung von Politik zu haben. Es braucht einen gewissen Verstehenshorizont, um dann mitzukriegen, was Gott einem zeigen will. Das hatte Daniel auch, weil er Politiker war. Und nur so konnte er verstehen, was Gott ihm zeigt. Und was Gott ihm zeigte, reicht bis in unsere Zeit hinein und darüber hinaus. Das ist das Interessante. Daniel sieht schon, wie Gott mit dieser Welt zum Ziel kommt. Und so kommt keine Staatsphilosophie und keine Geschichtsdeutung an das heran, was Daniel so ganz kurz und bündig in einem Kapitel in Daniel 7 sagen kann. Das ist ein einmaliges Konzentrat. Er bringt ja etwas auf den Punkt. Und ich möchte noch etwas sagen, was unter uns hoffentlich klar ist. Was die Bibel hier und anderswo sagt, sind Offenbarungen Gottes. Das heißt, Gott hat den Vorhang weggenommen, Apokalypto heißt die Hülle wegnehmen, sodass wir dahinter sehen können in etwas hinein, was uns normalerweise verborgen ist, was wir mit unseren Augen nicht sehen, mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen. Daniel ist nicht Schöpfer seiner Offenbarungen, wie manche Ausleger behaupten, also die sagen, der hat sich was ausgedacht, der hat sich einen Traum zurechtgelegt mit ein paar Bildern und wir können uns heute auch einen Traum zurechtlegen und den dann nebenlegen und dann kommen wir so durch die Zeiten. Das ist nicht gemein, sondern er hat es nur empfangen und weitergegeben. Und Gott konnte ihm Dinge anvertrauen, wo ich denke, er hat selber nicht alles erfasst, was er da sagt. Das ging weit über seinen Gesichtskreis hinaus, über seine Zeit hinaus. Und das kann auch durchaus über unseren Horizont hinausgehen. An dem Buch Daniel kann man ganz schön knabbern. Gott zeigt etwas über Daniels Gegenwart schon, aber auch über die Zukunft der Welt. Und er zeigt ihm etwas sogar von dem kommenden Gericht und von der kommenden Gnade. Wir erfahren etwas von den Herrschern der Welt bis in unsere Zeit und darüber hinaus. Und wir erfahren etwas von der Herrschaft Gottes. Und das ist erstaunlich, alles so in einem Kapitel, wobei wir es nicht mit Wahrsagerei zu tun haben, die also einfach nur so ein kommendes Schicksal offenlegen will, damit man sich ein bisschen darauf einstellen kann, sondern es ist eine geistliche Schau in die Zukunft, und zwar eine Schau, für die Gott ihm Licht gegeben hat. Und dieses Licht gibt Hoffnung. Wenn Gott Licht gibt, gibt es immer eine Perspektive, gibt es immer Hoffnung, und die brauchen wir. Und die hilft uns auch, durch schwierige Zeiten durchzukommen. Sie lässt uns das Beste, das Heil erwarten. Freilich müssen die Propheten den Selbstgerechten und den Selbstsicheren das Gericht ankündigen. Also nicht nur alles Hoffnung, sondern man muss genauso vom Gericht reden, weil nur so, ich sage jetzt mal, die Selbstsicheren und die Selbstgerechten die Chance haben, noch umzukehren und gerettet zu werden und Gottes Ziel zu erreichen. Wir haben es im Danielbuch in den ersten 6 Kapiteln mit Geschichten zu tun und ab Kapitel 7 mit Gesichten. Geschichten und Gesichten. Ab Kapitel 7 beginnen die Gesichter, die Visionen. Er kommt hier selbst als Prophet zu Wort, er hat es aufgeschrieben. Und ich würde das Kapitel gern einfach mal so durchgehen und immer mal so ein paar Anmerkungen machen. Verse 1 bis 3. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesicht oder Visionen. Er sah Dinge auf dem Bett und schrieb den Traum auf. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die 4 Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und 4 große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Hier schaut Daniel blitzartig die Entstehung von Weltreichen. Das Meer, können wir uns merken, ist bei den Propheten ein Bildwort für die Völkerwelt. Auch in der Offenbarung zum Beispiel noch. Und auch in den Psalmen manchmal. Und das aufgewühlte Meer steht zum Beispiel für die aufgewühlte Völkerwelt, wenn es in der Welt brodelt. Haben wir gerade so ein bisschen. Und die Winde, das werden so etwas wie die Zeitströmungen, die die Völkerwelt in Bewegung setzen. Und diese Ideen oder diese Gedanken, die wir vielleicht auch Zeitgeist nennen, sollten wir nicht mit dem Geist Gottes verwechseln, sondern das sind zunächst mal menschliche, zeitbedingte Ansichten und Stimmungen. Darüber hinaus zeigt die Bibel, dass der Zeitgeist dämonische Komponenten hat. In Epheser 2 finden wir das, Epheser 6. Solche Zeitströmungen verfügen über schöpferische, kreative Kräfte, aber auch über vernichtende Kräfte. Beides. Da werden ruhende Völker plötzlich aufgewühlt, kommen durcheinander, werden revolutioniert. Da wird Bisheriges zersetzt und dekonstruiert und wird was Neues konstruiert, bis auch das wieder untergeht. Und so kommen und gehen Gesellschaftsordnungen und Ideologien und Ideen und ganze Herrschaftssysteme. Die können leise oder orkanartig kommen, wie im Wind auch. Es kann leichtes Säuseln geben und es kann Orkan kommen. Manches kommt und geht ganz leise, schleichend. Ich denke, wir leben oder haben bisher in einer Zeit gelebt, die letzten 30 Jahre, wo sich Dinge schleichend verändert haben und viele haben das gar nicht mitgekriegt. Ein anderes ist mit einem zerstörerischen Fanatismus verbunden, auch das haben wir erlebt in der Geschichte, kennen wir. Aber egal, was sich da erhebt, hier in Tiergestalt gesehen, am Ende erhält es durch ein anderes Tier wieder seine Todeswunde und vergeht wieder. Da zeigt sich schon die Gerechtigkeit Gottes. Ich sagte schon, er sah 4 große Tiere. Daniel zeigt nicht nur die Entstehung von Weltreichen, sondern er zeigt schonungslos den Charakter dieser Weltreiche, den Charakter. Jedes Herrschaftssystem stellt sich ja gern als menschlich dar, als edel, hilfreicher Gut. Ja? Sie sind alle nur Wohltäter und wollen alle nur das Beste für ihre Völker. Ich habe es nie anders gehört in meinem Leben. Daniel zeigt sie als Tiere. Und zwar als Raubtiere. Es gibt so einen Satz, vielleicht kennt ihr den: Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität. Humanität, also Menschlichkeit, ohne Divinität, ohne Göttlichkeit, ohne dass Gott es sagen hat, führt zur Bestialität. Das muss ich nicht übersetzen. Eine Menschlichkeit, eine Menschheit, die ohne Gott auskommen will, erweist sich am Ende als bestialisch. Sie landet auf der Ebene der Tiere oder noch weit darunter, würde ich sogar sagen. Und dieses Raubtierartige merkt man an der Stellung dieser Weltreiche zueinander, wie sie ihre Reviere verteidigen oder erweitern wollen, wie sie in ihren Revieren hausen und herrschen. Da ist nur heilig, was dem eigenen Ruhm dient, was die eigene Macht stärkt. Da gehört Lügen zur normalen Politik. Da zählen Verrat und Denunziantentum als staatstragende Tugenden politisch korrekter Menschen. Da gelten Fälschungen der Geschichte als nationale Erziehung und Beraubung des Feindes als berechtigter Gewinn. Und wenn wir mal schauen, welchen Aufwand die Weltmächte aufbringen müssen für ihre Verteidigung, um sich voreinander zu schützen, dann ahnen wir, was da so dahinter steckt eigentlich. Und trotzdem ist Daniel kein Staatsfeind, trotz dieser Einsichten. Er dient dem Staat, in dem er lebt. Aber er lässt sich nicht blenden. Also Daniel sah den Staat und die Staaten, die Staatssysteme nicht als ein Patriot im Schein nationaler Begeisterung, sondern als Prophet im Licht göttlicher Offenbarung. Das ist was anderes. Und so sah und beschrieb Daniel 4 Weltreiche. Das erste haben wir in Vers 4, das erste Tier, er kann nur Bilder bringen, wie es die Offenbarung dann auch bringt, man irgendwie muss er es beschreiben, was er sieht. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel ausgerissen wurden. Es wurde von der Erde aufgehoben und auf die Füße gestellt wie ein Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Das ist Nebukadnezar und sein babylonisches Weltreich im Bild eines geflügelten Löwen. Löwenstärke und Adlerflug, das waren so die Ideale Babylons. Damit hat es alle anderen in Schrecken versetzt. Und wir lesen vorneweg beim Propheten Daniel, als Nebukadnezar sich so im Höhenflug befand und selber vergötterte, da wurden ihm sozusagen seine Flügel, mit denen er seine Schwungfedern, mit denen er abgehoben war, ausgerauft, und er fiel in geistige Umnachtung und wurde buchstäblich zum Tier. Wird sehr eindrücklich geschildert in Daniel 4. Und dieses Gericht Gottes brachte ihn schließlich zur Besinnung, sodass er wieder zu einem Menschen wurde, sich wieder aufrecht stellte und ein Menschenherz bekam. Und als er anfing, Gott zu loben und Gott über sich als Gott anzuerkennen, dort wurde er wieder auf die Füße gestellt. Da bekennt er Daniel 4, 34, ich, Nebukadnezar, lobe und preise und ehre jetzt den König des Himmels. All seine Taten sind wahr und seine Wege sind gerecht. Wer stolz umhergeht, den kann er demütigen. Wenn das ein Politiker erkennt, ist das schon mal was. Und kann man ihm nur gratulieren und sich als Volk auch. Vers 5, und ich sah ein anderes Tier, das zweite, Das war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Das ist das nächste Weltreich, das Kyros gegründet hat, das medopersische Weltreich. Auch das hatte Tiercharakter. Es zeichnete sich durch denselben Machthunger aus wie das Vergangene, auch dieselbe Unersättlichkeit. Aber es war nicht so imponierend und majestätisch wie ein Löwe, es war eher plump und tapsig wie ein Bär. Trotzdem, ein Bär kann Gewaltiges anrichten, hat viel Kraft und so verschlang auch dieses Reich weite Länder und Ländergebiete. Vers 6, und danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde Herrschergewalt gegeben. Treffender konnte man das kommende, das mazedonische, also das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen kaum beschreiben. Das war schon nach der Allianzzeit, das hat er schon nicht mehr erleben können. Dieses Reich war nicht so stark wie Babylon oder wie Medopersien, aber es zeichnete sich durch sprunghafte, blitzhafte Eroberungen aus, in alle vier Himmelsrichtungen. Innerhalb von nur 13 Jahren unterwarf Alexander der Große in Blitzkriegen große Teile Europas, Asiens und Afrikas und vereinigte diese unterworfenen Länder zu einer neuen Weltmonarchie. Trotzdem war die vierfache Spaltung schon im Ansatz angelegt und nach seinem Tod zeigten die sich dann sehr schnell, dass es in vier Teile verfiel von vier Generälen, die er hatte. Diese vier Weltreiche, die wir hier haben, wir waren jetzt bei Nummer 3, entsprechen übrigens genau dem Traum, den Nebukadnezar auch hatte, aber er hatte es im Bild einer Statue gesehen, vom Kopf bis zu den Füßen, wo das Material immer unedler wurde. Das sind aber hier dieselben Reiche. Und keins dieser Weltreiche konnte Gottes Erlösung bringen. Keines brachte den Himmel auf die Erde. Keines brachte das Heil. Sondern hinter ihren Masken, die so edel, menschlich, hilfreich und gut aussahen, verbargen sie das Gesicht eines Tieres. Und nicht das Gesicht eines Menschen oder gar des Menschensohnes. Aber ehe Gottes Reich kommt, wird es zunächst noch schlimmer. Das vierte Reich, Vers 7 bis 8. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte. Und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Für dieses Tier findet Daniel gar keinen Namen. Da gibt es keinen Vergleich mehr. Es ist unvergleichlich in seiner Härte und in seiner Zerstörungswut und unvergleichlich brutal in seinem Vorgehen. Für Daniel lag das noch weit weg, dieses vierte Reich, des Römische. Das würde alles Bisherige übertreffen. Und wir merken hier, die rein natürliche, naturhafte Entwicklung geht nicht vom Tier zum Menschen hin, sondern eher umgekehrt. Es geht eher abwärts. Je höher die Intelligenz und die Fähigkeiten, desto furchtbarer und bestialischer wird es. Ernüchternd. Das westliche Rom unterschied sich in vielem von den bisherigen östlichen Weltreichen, die ihr Zentrum ja im Osten hatten, jetzt Rom im Westen. Mit eiserner Härte bezwingt es die Länder und tritt die Völker zu Boden. Redet dabei vom Frieden, wissen wir, römischer Friede, ja. Mit richtig Power drüber kann man alles unter Frieden halten, das geht. Das Tier trägt 10 Hörner. Wir erfahren später, dass damit 10 Herrscher oder 10 Weltmächte gemeint sind, die aus diesem Geist von Rom hervorgehen, die vieles davon fortsetzen. Und dann kommt als 11. etwas Neues, ein kleines Horn steht hier, das sich groß entfaltet. Und dieses Horn kommt zur Herrschaft, nachdem es den Widerstand von 3 Mächten, die vor ihm da waren, gebrochen hat. Dieses Horn finden wir wieder in der Offenbarung an Johannes. Kapitel 17 etwa. Es steht in engster Verbindung mit Satan, erfahren wir dort. Und auch in anderen Stellen im Neuen Testament ist von diesem Ding oder dieser Person, diesem System die Rede. Paulus redet etwa vom Menschen der Gesetzlosigkeit oder von dem Sohn des Verderbens, von dem Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder verehrungswürdig heißt. Und Johannes nennt ihn in seinen Briefen den Antichristus. Daher kommt unser Begriff Antichrist, das kennen wir wieder. Und der sieht und kontrolliert alles. Und lästert über alles, was ihm nicht entspricht. Augen und ein großes Maul. Das heißt, Überwachung und Propaganda sind 2 herausragende Merkmale der Zeit des Antichristen. Und wenn wir uns ein bisschen umschauen, Überwachung und Propaganda, dann ahnen wir vielleicht ein kleines bisschen, in welchen Zeiten wir leben oder auf welche wir zugehen. Bibelausleger weisen seit langem darauf hin, dass das Römische Reich in gewisser Weise immer fortbestanden hat. Also Teile davon, etwa im römischen Rechtssystem, das haben wir bis heute, es ist danach aufgebaut. Die römisch-katholische Kirche hat ganz vieles an Strukturen und Formen, auch Herrschaft, wie das aufgebaut ist, vom Römischen Reich bewahrt, hat es im Grunde genommen kopiert. Und auch die lateinische Sprache, die Sprache der Wissenschaft, ist haben wir Rom zu verdanken. Also es gibt so Fortsetzungslinien, das hat nie aufgehört. Und dann gab es ein heiliges römisches Reich, deutsche Nation und was weiß ich was alles. Es gab immer so eine Linie, dass sich das Römische Reich irgendwie geheimnisvoll gehalten hat. Und Bibelausleger weisen seit langem darauf hin, dass am Ende der Zeit wieder so etwas wie das Römische Reich erstehen oder auferstehen wird. Römisches Reich. Ich denke, ihr wisst, welches Bündnis 1957 durch die sogenannten römischen Verträge ins Leben gerufen wurde. Nicht Brüssel. Nicht Straßburg, sondern Vertrag von Rom. Dort war die Gründung. Und es gab dann überarbeitete und konsolidierte Fassungen 1992 in Maastricht, 1997 in Amsterdam und 2002 in Nizza. Womit die Ausleger diesen Jahren nicht zurechtkamen, war, dass Großbritannien zu diesem Bündnis gehörte. Das passt nicht, weil das im Römischen Reich so nicht drin war und irgendwas stimmt hier nicht. Aber dieses Problem ist inzwischen gelöst, wie wir wissen. Und vielleicht verstehen wir jetzt diesen fanatischen Widerstand, dass man alles versucht hat, diese Abspaltung von Großbritannien zu verhindern. Da war ja jedes Mittel recht und es war knapp ab, dass es den Absprung doch vollzogen hat. Es war ganz hart umkämpft und ich denke, das war nicht umsonst. Aber Gottes Wort wird sich auf jeden Fall erfüllen, muss sich erfüllen. Und das, was die Bibel an dieser und an der anderen Stelle über dieses 4. Weltreich sagt, ist unter Umständen viel aktueller, als wir denken. Denn auf dieses Reich trifft, genauso wie in Daniel 2, wo dann vom Berg dieser Kugel kommt, etwas ganz Neues. Und zwar das, worauf Juden und Christen seit langem hoffen. Dann endlich, ab Vers 9, Also wir waren bei dem kleinen Horn, ja, dem Antichristen, redete große Dinge. Da sah ich, Throne wurden aufgestellt. Und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und ich sah auf um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Nein, dieses vierte Reich ist nicht das letzte. Und die Welt endet nicht in einer Katastrophe, sondern das Böse wird gerichtet. Und je vermessener es sich präsentiert, je größer sein Maul ist, desto näher ist sein Gericht. Und wenn es für die Gemeinde eng wird in dieser letzten Zeit, dann steht die Geburt von etwas ganz Neuem und Großartigem unmittelbar bevor. Und genau aus diesem Grund sagte Jesus, wenn das anfängt zu geschehen, wenn es eng wird, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und jetzt sieht Daniel den Weltenrichter und beschreibt ihn. Hier steht einer, der uralt war, sieht Gott als Hochbetagten, als einen Alten an Tagen, ganz wörtlich übersetzt, einen Alten an Tagen. Das hat Geschichte geschrieben, das hat das Gottesbild geprägt. Gott als alter Opa mit Rauschebart vor einer Wolke sitzen. Wir registrieren bitte, Daniel hat Gott ganz sicher nicht als einen harmlosen alten Dotterkreis gesehen. Ganz gewiss nicht. Sondern zunächst beschreibt er damit die für uns eigentlich unbeschreibliche Majestät und Würde und Herrlichkeit Gottes. Und dafür muss man ja jetzt irgendwelche Worte finden. Also wir haben ja nur menschliche Worte und Vergleiche. Und wenn wir etwas Göttliches beschreiben wollen, da haben wir keine Worte. Wir können nur zurückgreifen auf uns Bekanntes. Diesen Gott, der schon immer da war, der ewig ist, wie soll man den beschreiben? Am ehesten noch im Bild eines Hochbetagten, Uralten. Psalm 90 beschreibt dasselbe auch, aber ohne Bild. Es schreibt, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sieht Daniel und merkt, was ist unser Leben? Was sind die Reiche dieser Welt gegenüber diesem Gott, der schon immer da war und immer da sein wird? Und dann müssen wir noch beachten, dass Gott unmittelbar ja niemand sehen kann, sagt die Bibel, als in seiner direkten Gestalt. Wir werden im Augenblick tot. Und deshalb, wenn jemand einen Eindruck von Gott hat oder wenn er Gott sieht, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, wenn jemand Gott sieht, dann geht das nur so, dass Gott, ich sage mal, so tief herabsteigt, dass Gott sich so klein macht, so erniedrigt, so Knechtsgestalt annimmt, dass wir das aushalten können. Am tiefsten hat er sich so in Jesus Christus heruntergebeugt. Dort ist das Angesicht Gottes, dort kann man am ehesten ablesen, wie Gott überhaupt ist. Er ist das authentische Ebenbild Gottes. Aber ansonsten gilt weiter, dass wir uns kein Bild von Gott machen können und auch nicht dürfen und auch nicht müssen, auch nicht in der Weise, dass wir jetzt ein Bild malen von dem, wie wir denken, dass Daniel das gesehen hat. Ich denke, das funktioniert nicht, es wird nie aufgehen. Und wir lesen später, dass Daniel diese Vision so stark mitgenommen hat, dass er hinterher käseweiß war und voller Furcht. Also das war nichts mit harmlos alter Mann oder so. Es geht hier um alles andere als um ein harmloses Bildchen oder irgendeinen alten, gemütlichen Kuschelgott. Dies ganz gewiss nicht. Er ist der Weltenrichter. Und nun wirft Daniel einen flüchtigen Blick in diese himmlische Gerichtsverhandlung. Dann zählen unsere Aufzeichnungen und auch unsere Geschichtsfälschungen nichts mehr, weil die himmlische Buchführung, von der ist hier die Rede, unbestechlich ist, objektiv wahr. Da kommt alles ans Licht. Und dann retten ein großes Maul und eine starke Faust nicht mehr. Heute schon oft noch, ja? Dann ganz gewiss nicht mehr. Und die Zeit der Raubtiere, die sich alle als menschliche Wohltäter getarnt haben, ist dann endlich vorbei. Und wir erfahren auch nochmal, dass Gott ihre Lebens- und Regierungszeit schon immer festgesetzt und begrenzt hat. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Schon das kann Trost sein, dass Gott das in der Hand hat, wie lange etwas dauert. Und so kommen wir zur Wende der Weltgeschichte. Jetzt siegt Gott und das wahrhaft Menschliche, Vers 13 und 14. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, also zu Gott, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Dieser Menschensohn kommt nicht aus den Tiefen des Meeres, aus der Völkerwelt. Er ist nicht Auswurf dessen, was Menschen hervorbringen können und hervorbringen, wenn ihnen möglich ist, sondern er kommt aus den Höhen des Himmels. Von oben von Gott. Im Mittelpunkt hier der Menschensohn. Den Titel kennen wir. Wir finden ihn im Neuen Testament. Das ist ein sehr geheimnisvoller Titel. Ganz wörtlich Sohn eines Menschen. Heißt das jetzt einfach Mensch? Oder wie ein Mensch? Er kommt mit den Wolken des Himmels, das bedeutet, er kommt von Gott in der Sprache der Bibel. Das weist also auf eine göttliche Gestalt, nicht auf einen Menschen. Wie eines Menschensohn, das ist wie eine Ähnlichkeit und doch keine Gleichheit oder vielleicht doch gleich. Das ist ganz schwer aufzulösen. Auf jeden Fall weist dieser Titel Menschensohn auf Gott. Wir haben im Neuen Testament ein Paradox, das viele vielleicht gar nicht wissen. Wenn vom Sohn Gottes die Rede ist, dann Sohn Gottes, dann weiß, dass er auf die menschliche Seite von Jesus, auf die menschliche. Und wenn vom Menschensohn die Rede ist, dann weiß das im jüdischen, hebräischen Denken eher auf die göttliche Seite oder Komponente von Jesus. Dieser Titel Menschensohn im Neuen Testament hat genau hier an dieser Stelle seine Herkunft. Er kommt genau von hier. 54 Mal gibt es diesen Titel im Neuen Testament. Jesus nennt sich selbst so. Das hat Empörung ausgelöst, denn die Leute damals haben verstanden, was er gesagt hat, der Menschensohn. Das hat ihn ans Kreuz gebracht. Als er gesagt hat, von nun an werdet ihr den Menschensohn sehen, war Schluss, ans Kreuz. Dieser Titel Menschensohn beschreibt also den Messias, der sowohl Gott als auch Mensch ist. Daniel sieht das Kommen seines Reiches, er sieht schon seine Wiederkunft hier. In Daniel 9 später haben wir Zahlenangaben, wo man ganz genau seine Geburt und Kreuzigung berechnen kann. Aufs Jahr genauer. Hier geht es um seine Wiederkunft schon. Und erst dann wird alles so, wie Gott es ursprünglich gemeint hat. Erst dann werden all unsere Sehnsüchte gestillt. erst durch den Menschensohn kann es wirklich menschlich werden. Also so, wie Gott es schon immer gewollt hatte, erst dann siegt das Menschliche. Dieser Menschensohn führt uns in die volle Gottesebenbildlichkeit. Also was die Weltmächte und aus dem Völkermeer wollten und nie erreicht haben, nie erreichen konnten, weil sie ihren Tiercharakter nie ablegen konnten, genau das empfängt nun der Menschensohn, nämlich die Herrschaft über die ganze Welt. Das hat ja bis auch kein Weltreich so geschafft. Steht nur aus. Alle Reiche dem Menschensohn. Er konnte schon als Auferstandener sagen, das kennen wir, mir ist gegeben, alle Gewalt, alle Vollmacht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Das sehen wir aber nicht, das müssen wir glauben. Für alle sichtbar wird es in diesem Augenblick, wo er kommt, wo er diese Reiche der Welt, egal wie sie heißen, tatsächlich einnimmt. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Die Mächte dieser Welt kommen und gehen. Ihre Zeit und Macht ist begrenzt, ihre Güte ist es erst recht. Je großmäuliger sie den Himmel versprechen, desto sicherer führen sie in irdische Katastrophen und basteln an der Hölle. Da kann man sehr sicher sein. Und sie selbst werden einmal an der Hölle landen, steht hier. Offenbarung sagt später, die Erde verdorben und zugrunde gerichtet haben, werden selbst für immer verdorben und zugrunde gerichtet werden. Gottes Reich, in dem der Menschensohn, in dem Jesus herrscht, kommt und bleibt für immer. Offenbarung verrät, dass es dann mal zwei Etappen gibt, das tausendjährige Reich auf der Erde, wo das irdisch erstmal so ist, wie Gott es gedacht hat. Dann kommt ein Zwischenereignis und dann die Ewigkeit, wo das ganz neu und herrlich alles ist, neue Himmel, neue Erde. Diese Einzelheiten kommen ja noch nicht. Aber es ist klar, sein Reich gilt für immer, reicht für immer, seine Herrschaft ist unbegrenzt, seine Güte ist vollkommen. Zu fassen ist das alles kaum oder gar nicht. Daniel hat viele Fragen. Er kann noch einige stellen und bekommt noch ein paar Antworten. Davon handeln die nächsten Verse dann. Da wird nochmal manches wiederholt, manches näher ausgeführt. Zunächst sagt er, ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Das kommt später nochmal. Das kommt zweimal in diesem Kapitel. So eine Begegnung mit der himmlischen Welt ist menschlich kaum auszuhalten. Das steckt man nicht locker weg. Und nun versuchte aber Näheres zu erfahren. Ich ging hin zu einem von denen, die da standen, offenbar Engelwesen, himmlische Wesen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtet. Daniel sucht Gewissheit. Die brauchen wir als Glaubende und Gott gibt diese Gewissheit gern. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf die Erden kommen werden, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Hier wird auf einmal etwas erweitert. Erst heißt es, der Menschensohn regiert für immer. Jetzt auf einmal auch die, die zu ihm gehören, die Heiligen, seine Nachfolger, werden für immer regieren. Darauf kommen wir nochmal zurück. Es kommt nochmal. Daniel fragt weiter. Danach hätte ich gerne Genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen, ganz furchtbar, mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb. Dieses Tier, was ja ein biologisches Wesen ist, ja, Tier, wenn das eiserne Zähne und kupferne Klauen hat, dann könnte das eventuell nicht nur ein Bild für seine Grausamkeit sein, so wird es Daniel verstanden haben und ist es auch zunächst mal, aber es könnte auch noch was ganz anderes verweisen, was wir heute beginnen zu verstehen. Es wird offensichtlich am Ende der Zeit eine Verschmelzung von Biologie und Technologie geben. Jedenfalls ist man da ganz nah dran und versucht, das zu verwirklichen, dass man den Menschen und Technologie miteinander verbindet, mit Chips im Gehirn und was weiß ich was alles, dass so Mischwesen entstehen. Man redet von der nächsten industriellen oder technologisch-biologischen Revolution. Man hat große transhumanistische Visionen, dass wir also unser Menschsein ungeheuer steigern können durch technische Implantate und was weiß ich was, sodass sich das vermischt, Mensch und Technik. Und man weiß nicht genau, was dabei rauskommt und ob man das dann noch beherrschen kann, was dann rauskommt. Das ist ein ganz spannendes Thema. Eventuell ist das hier so ein bisschen angedeutet, dass sich hier Technologie und Biologie vermischen. Man kann es zumindest mal denken. Jedenfalls, wenn diese Visionen wahr werden, was auch ein Klaus Schwab etwa beschreibt in dem Buch, was wir besprochen haben und so, das kann man sich im Moment noch kaum vorstellen. Daniel weiter. Ich wollte wissen etwas über die 10 Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, vor dem 3 ausfielen. Und es hatte Augen und ein Maul, das große Ding redete und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen. Und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war, und recht schuf den Heiligen des Höchsten, und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen, also Weltreich, Weltherrschaft, Welteinheitsreich. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, 1 Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Hier kommen nochmal einige Einzelheiten nach von dem, was vorher schon geschildert war. Horn ist in der Bibel ein Symbol für Kraft. In der neuen Lutherbibel jetzt, 2017 ausgegeben, haben wir das Wort Horn wieder öfter, sonst wird er immer mit Kraft übersetzt. Das Horn erinnert an die Kraft eines Stieres, mit dem er alles niederstoßen kann. Und besonders interessant ist eben dieses letzte Horn, Symbol für den Antichristen. Wir erfahren, dass er gegen die Heiligen kämpft, dass er Krieg führt gegen Gottes Leute, dass er sie besiegt, überwältigt. Diese Aussage hier im Vers 21 finden wir in Offenbarung 13, Vers 17 wieder. Es wird also eine antichristliche Verfolgung der Gemeinde geben, durch Druck, Terror und Verführung. Das bedeutet, die Gemeinde wird schmelzen. Große Teile werden abfallen vom Glauben und vom Wort Gottes. Es wird Märtyrer geben. Wir erfahren dann nochmal einiges über den Antichristen hier im Vers 25. Er wird über Gott den Höchsten lästern. Das bestätigt Paulus im 2. Thessalonicher Brief nochmal ausführlich. Und dann steht hier bei Luther, er wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Basisbibel sagt, wird sich gegen die Heiligen wenden. Hier steht im Urtext ein sehr interessantes Wort, das unsere Bibeln nicht wirklich angemessen übersetzen. Hier steht, diese antigöttliche Macht wird die Heiligen aufreiben oder müde machen, mürbe machen, auslaugen, kaputt spielen. Der Antichrist setzt alles daran, Gottes Leute niederzumachen, sie zu frustrieren, ihnen auf die Ketten zu gehen, auf die Nerven, auf den Geist zu gehen, sie auszutrocknen, sie auszupressen, sie auszuringen. Das sagt dieses Wort. Das ist ein sehr interessantes Wort. Also er wird mit Frust und Entmutigung arbeiten und die Frommen kaputt spielen. Und wir sollten wissen, dass das Frust und Entmutigung nie von Gott kommen, nie. Auch wenn er uns von Sünde überführt oder so etwas, dann wird er uns zur Umkehr führen und zur Vergebung und am Ende zur Hoffnung. Er wird uns nie Entmutigung und Frust schicken. Er wird uns scheitern lassen und das alles, ja, aber er zeigt immer einen Weg zur Lösung, zur Erlösung hin. Und das notwendige Gegenmittel, das wir hier praktizieren müssen und tatsächlich einüben müssen, ist, dass wir uns selbst und einander aufbauen. Das wird überlebensnotwendig werden, weil wir sonst kaputt gespielt werden. Dazu braucht es geistgeleitetes Gebet. Wir haben da im Judasbrief einen ganz interessanten Vers, Judas 20, da steht, ihr aber, als Gegensatz zu dem, Geliebte, euch selbst aufbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Das ist so ein Satz. Ihr erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erwartet Jesus, der euch das ewige Leben gibt. Sich selbst erbauen, andere aufbauen. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, dass die Gabe der Prophetie vor allem dazu da ist, einander aufzubauen, zu stärken, zu helfen, durchzuhalten. Das brauchen wir. Wir werden, ich sage mal, kleine Gruppen brauchen, die genau das praktizieren, gegenseitig sich aufbauen und im Glauben halten. Wir werden anders nicht durchkommen. Dann steht hier, dass diese antichristliche Macht Zeiten und Gesetz ändern wird. Natürlich im Namen des Fortschritts, klar. Während das Volk Gottes immer aufgefordert ist, von Paulus und anderen den Glauben zu bewahren, Gottes Ordnungen, Gottes Wort, Gesetz zu bewahren bis ans Ende. Ehe wir uns jetzt über diesen frechen Antichristen aufregen, der Gesetz und Festzeiten ändert, sollten wir bedenken, genau das ist längst passiert. Auf dem Konzil von Nicäa, wo wir unser ausführliches Glaubensbekenntnis her haben, das Nicenum, das hat in Verbundenheit mit Kaiser und Staat die biblischen Zeiten längst geändert. Da wurden nämlich alle biblischen Feste auf heidnische Termine gelegt, von den biblischen Terminen gelöst und auf ursprünglich heidnische Festzeiten gelegt, auch das Halten des biblischen Ruhetages wurde bei Strafe verboten und der Grund war, man wollte sich von den jüdischen Wurzeln trennen. Das hat man so formuliert. Bin mir nicht ganz sicher, wie Gott es einmal bewerten wird. Wir werden es sehen. Es ist jetzt im Neuen Bund, denke ich, nicht so entscheidend, wann wir was feiern, aber sollten uns da nicht zu viel einbilden auf unsere Termine jetzt. Das könnte auch unter diese Überschrift fallen, vielleicht. Auf jeden Fall können sich Christliches und Antichristliches sehr ähnlich aussehen. Und da sind wir zur Wachsamkeit aufgefordert. Dann ist hier von 3,5 Zeiten die Rede. Wer die Offenbarung kennt, weiß, dass sie dort immer wieder auftauchen, entweder in Jahren oder in Monaten oder in Tagen ausgerechnet. Kann ich jetzt nicht ausführlich auslegen. Jedenfalls ist auch die Zeit der Bedrängnis, der Verfolgung, die Zeit des Antichristen begrenzt. Manches geht schneller zu Ende als gedacht. Das Ziel, die Vollkommenheitszahl 7, erreichen sie nicht, sondern auf halber Strecke gibt es ein Scheitern. So könnte man das kurz und bündig auslegen, das sollten wir schon wissen. Und dann dürfen wir auch wissen, was dann kommt. Danach wird das Gericht gehalten werden. dann wird ihm, dem Antichristen, seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächten werden ihm dienen und gehorchen. Die Weltgeschichte kommt zum Ziel. Wir lasen vorhin, dem Menschensohn wurde Macht und Ehre und Königsherrschaft gegeben. Jetzt heißt es, dem heiligen Volk des Höchsten wird Herrlichkeit und Herrschaft und Macht gegeben. Klingt wie ein Widerspruch, gehört aber, denke ich, zusammen. Jesus Christus, der Menschensohn, ist das Haupt. Und was ist die Gemeinde? Der Leib des Christus, Haupt und Leib gehören zusammen. Also wenn das Haupt regiert, muss der Leib natürlich mitregieren. Und das wird so sein. Und alle, die in der Verfolgung vielleicht ihr Leben gelassen haben, alle, die das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben, die dem Antichristen und seinem System die Verehrung verweigert haben, die werden mit Christus herrschen, sagt die Offenbarung. Und dasselbe haben wir hier. Und dann der letzte Vers, das hatten wir Vers 15 schon mal. Das war das Ende der Rede, aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen. Doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Er meldet sich nochmal selber zu Wort, er hat es ja aufgeschrieben. Also diese Begegnung mit der himmlischen Welt, das, was er sah an Schlimmen, an Verfolgungen, an Gericht auch, an Ernst, aber auch diese großartige Aussicht, dass Gott für immer regiert und dass sein Volk, auch die, die so gelitten haben, für immer siegen und regieren werden, das war ihm durch Mark und Bein gefahren. Das hat ihm, ja, wie die Kräfte gehabt, er war kreidebleich, würde man heute sagen. Er war beunruhigt, erschrocken, Schockzustand. Ich selber denke, wenn jemand heute so Eindrücke hat vom Himmel, von Gott, von diesen Dingen und Visionen hat, und das so locker, schnucklig erzählen kann, als wäre das gar nichts, dann würde ich sehr an der Echtheit zweifeln oder würde das sehr anfragen. Weil wenn wir wirklich einen Eindruck von Gott haben und von dem, was er tut, oder auch nur, wenn echte Engel kommen, die müssen immer sagen, fürchte dich nicht, weil dort so eine Energie, so eine Heiligkeit, so eine Power mitkommt, das halten wir nicht aus oder ganz schwer. Und wenn das alles so ganz locker, leicht und normal kommt, dann frage ich dann, ob das von Gott sein kann. Ich vermute eher mal nicht. Ja? Ich denke, das lesen wir auch bei vielen Propheten, bei allem, wem ich vergehe. Oder was wird da lesen? Hesekiel geht zu Boden, Johannes geht zu Boden. Das ist was ganz Starkes, das merkt man sich auch. Ja? Von daher sagt das auch, ich behielt es im Herzen, das, was Maria auch gemacht hat, was wir auch tun sollten, diese Worte im Herzen behalten. Etwas ganz, ganz Starkes. Wir haben hier in einem Kapitel Durchblick durch die gesamte Weltgeschichte ab Daniel bis hin zur Ewigkeit, in einem Kapitel. Und wir lernen nochmal, merken uns, Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität, egal was sie uns heute versprechen. Wer diese Zusammenhänge kennt, den wird heute vieles nicht mehr wundern. Aber wer die Bibel verinnerlicht hat, das, was hier steht, der wird auch Gott mehr fürchten als alle menschlichen Katastrophen und was so kommen kann. Denn es ist klar, wer kommt und dass das Gericht kommt. Und dann können wir uns jetzt schon immer mehr umgestalten lassen in Gottes Ebenbild. Wir leben im neuen Bund und Paulus sagt, wenn wir ihn anschauen, den Menschensohn in seiner Herrlichkeit, in seinem Wort, dann werden wir auch verwandelt in dieses Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. dass das immer mehr aufleuchtet. Und das wird einmal siegen und wird alles bestimmen. Wirklich menschlich wird es erst, wenn Gott regiert. Und wenn der Menschensohn seine Herrschaft endgültig und voll angetreten hat. Aber deshalb kann man jetzt schon allen gratulieren, die zu diesem Menschensohn, zu Jesus gehören. Ich lade ein, dass wir beten. Wer sich gern beteiligen möchte, kann das gern tun. Wenn wir einen Augenblick Stille haben, ist das auch kein Fehler. Ich würde es dann abschließen mit Gebetsversen, die ich aus dem im Buch Daniel gefunden habe. Also mit Worten von auch Nebukadnezar und wer dort gebetet hat. Das fasst nochmal ganz gut zusammen, aber am Anfang, dass wir stille sind zum Gebet und wer sich laut beteiligen will, sehr gern. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, und nur bei ihm ist das Licht. Seine Zeichen, wie groß sind sie, und seine Wunder, wie gewaltig sind sie. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und seine Herrschaft hält von Generation zu Generation. Die Bewohner der Erde, vor ihm sind sie Nullen. Er macht's, wie er will, mit dem Heer des Himmels und auch mit denen, die auf Erden wohnen. Wer kann seiner Hand wehren und ihm sagen, was tust du? Ich lobe, ehre und preise den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und die dort oben umherstolzieren, die kriegt er schnell klein und bringt sie nach unten. Bei dir, Herr unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum und über deine desolate Gemeinde. Tue es um deinetwillen, Herr. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre. Ach, Herr, sei gnädig. Ach, Herr, merke auf und handle. Zögere nicht, um deines selbst willen, unser Gott. Amen.